Lukas Kapitel 8, Verse 1 bis 3. Hört Gottes Wort. Und es geschah danach, dass er, Jesus, nacheinander Städte und Dörfer durchzog, indem er predigte und die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigte. Und die 12 mit ihm und einige Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren, Maria, genannt Magdalena, von der 7 Dämonen ausgefahren waren, und Johanna, die Frau des Kusa, die des Verwalters Herodes, und Susanna und viele andere, die ihnen mit ihrer Habe dienten. Amen. Soweit Gottes Wort. Lass uns beten. Gott, unser Vater, wir möchten dich bitten, dass du uns dein Wort heute Morgen kostbar werden lässt, dass dies der feste Grund ist, auf dem wir stehen, und dass wir reifen, in Christus hineinzuwachsen und ihn klarer zu erkennen. Das schenke du uns jetzt. Und so nimm du alle Ablenkungen hinweg und lass unser Nachdenken dir wohlgefallen und meine Worte. Das beten wir in Jesu Namen. Amen. 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 Ihr dürft euch gerne setzen. Manchmal im Leben hilft es, dass wir einen Schritt zurücktreten und uns Dinge von oben anschauen, von der Vogelperspektive. Sicherlich kennt ihr in eurem Alltag, in eurer Arbeit und in vielen Bereichen eures Lebens Situationen, wo es hilfreich ist, sich die Lage von oben anzuschauen und sich nicht im Detail zu verlieren. Wenn man zum Beispiel ein Bild malt, nicht, dass ich so viele Bilder male, aber ich habe davon gehört und es beobachtet und es ergibt Sinn, dass man, wenn man sich in den Details vielleicht, hat sich eingearbeitet in die Details und man muss sich immer wieder den Zeitpunkt nehmen, zurückzutreten und das Ganze von oben anzuschauen und zu sehen, wo passen die Details eigentlich rein? Und warum sind die Details so wichtig? Denn die Details gewinnen erst ihre Bedeutung, wenn man es vom Großen und Ganzen her sieht. Man verliert sich leicht in Details, und wie es in unserem Leben so ist, so ist es auch beim Bibellesen. Wir können manchmal in einen Bibeltext, vor allem als solche, die Gottes Wort ernst nehmen wollen und wo wir wissen, dass jedes Wort in der Bibel Bedeutung hat und Gott es für einen Grund uns gegeben hat, können wir uns doch in Kleinigkeiten manchmal so ein bisschen verlieren. Nicht, weil die Kleinigkeiten unbedeutend sind, aber weil wir dann erst die Kleinigkeiten richtig erkennen lernen, wenn wir uns immer wieder nach hinten zurücklehnen und uns anschauen, warum sind die Details wichtig? Was ist das große Ganze? Und so sehen wir es auch im Lukas-Evangelium. Wir sind schon eine ganze Weile im Lukas-Evangelium unterwegs. Und wenn du so immer wieder hier warst, wirst du gesehen haben, es gibt Themen, die immer wieder aufkommen. Themen, die ganz besonders wichtig sind für Lukas, für den Autor, der unter der Leitung des Heiligen Geistes uns das Leben Jesu zeigt. Und eines dieser Themen ist das Reich Gottes. Das Reich Gottes, ein Ding, das wir immer wieder hören, in Predigten, in Gebeten, in Liedern, in Gesprächen vielleicht und so auch bei Lukas. Das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist, wie viele andere Themen, wie so ein Strang, der sich durch dieses ganze Buch durchzieht. Jesus spricht ständig von seinem Reich und natürlich auch viele andere Autoren des Neuen Testaments. Also es ist wie so ein Strang, der viele verschiedene Episoden und Geschichten und Erzählungen zusammenschnürt. Es ist das große Thema, so ist leicht festzustellen, wenn man die ganzen Evangelien sich mal so durchliest, das ist das große Thema in ganz vielen der Predigten Jesu. Ihm geht es um das Reich Gottes. Und diese drei kurzen Verse, die wir gerade gelesen haben, wollen wir uns heute Morgen mal nehmen, um anhand dieses großen Themas zu verstehen, warum diese Verse wichtig sind, aber auch um einfach generell mal einen Schritt zurückzutreten, um darüber nachzudenken, was ist das Reich Gottes? Was ist das Reich Gottes? Und wir wollen anhand dieses Textes 4 Punkte sehen. Erstens, das Reich Gottes ist eine gute Botschaft. Ich muss mal gerade meinen Gottesdienstzettel zur Hand nehmen, damit ich sie sehe. Das Reich Gottes ist eine gute Botschaft. Das Reich Gottes breitet sich aus. Das Reich Gottes formt eine einzigartige Gemeinschaft und das Reich Gottes rüstet Diener zu. Das sind unsere 4 Punkte. Und zuerst, das Reich Gottes ist eine gute Botschaft. Das sehen wir in Vers 1, da haben wir gelesen, und es geschah danach, dass er, Jesus, nacheinander Städte und Dörfer durchzog, indem er predigte und die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigte. Die gute Botschaft vom Reich Gottes, also das Evangelium des Reiches Gottes. Was ist dieses Reich und warum ist es gute Botschaft? Es gibt manche Stichworte, durch die wir die ganze Geschichte der Bibel nachvollziehen können. Die ganze Geschichte vom Anfang, von dem ersten Buch Mose bis hin zur Offenbarung, können wir dieses Thema, dieses Stichwort nehmen und die ganze Geschichte der Bibel nacherzählen. Und Gottes Herrschaft ist eines dieser guten Kandidaten, mit dem wir das tun können. Gottes Herrschaft. Gott ist König. Er hat Macht. Das beginnt mit der Schöpfung der Welt. Es ist Gottes Macht, die aus dem Nichts alle Dinge hervorruft. So sagt es Psalm 103, der Herr hat im Himmel aufgerichtet seinen Thron und seine Herrschaft regiert über alles. In anderen Worten, Gottes Herrschaft ist zu allen Zeiten universal. Gott war und ist immer König. Aber interessanterweise, wie es jemand zum Ausdruck gebracht hat, Gott ist König, aber er muss auch König werden. Gott ist immer König, aber die Geschichte der Bibel ist auch die Geschichte, wie Gott König wird. Und das sehen wir daran, dass er sich ein Volk erwählt, das Volk Israel, das unter ihm als König leben soll. Und an diesem Volk Israel will Gott zeigen, was bedeutet es, unter seiner konkreten Herrschaft zu leben. Was bedeutet es, unter Gott als König zu leben? Okay, aber es gibt natürlich ein großes Problem und das ist, Gott ist Herrscher, aber Menschen sind in Rebellion gegen Gott. Und das ist die unhaltbare Spannung, die wir durch die ganze Bibel verfolgen. Gott ist König, aber die Welt lebt in Rebellion gegen ihn. Das sehen wir in der Bibel, aber das sehen wir natürlich auch in unserer Welt heute. Aber wir sehen diese Realität und zur gleichen Zeit hält Gott im Alten Testament die Spannung aufrecht, dass es einen Zeitpunkt geben wird, wo er seine Herrschaft ein für alle Mal ergreifen wird. Er wird die Herrschaft ergreifen und zwar ganz konkret. Und das sehen wir, wenn Jesus Christus, sein Sohn, in die Welt kommt. Denn was ist die Botschaft, die wir sehen, dass Jesus sie verkündigt? Gleich zu Anfang, zum Beispiel im Markus-Evangelium, lesen wir, was sagt Jesus? Er beginnt zu predigen und sagt, die Zeit ist erfüllt. Also, der Zeitpunkt ist gekommen und das Königreich, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Also mit Jesus sagt er, ist das Reich Gottes da. Ich bringe das Reich Gottes in diese Welt. Gottes Herrschaft ist final irgendwie angebrochen. Und Jesus nennt es die gute Botschaft. Und warum ist es eine gute Botschaft, dass Gott König ist? Warum ist das eine gute Botschaft? Für dich und für mich. Es ist eine gute Botschaft, denn das Kommen des Königs, das Kommen Gottes in die Welt, um seine Herrschaft in die Hand zu nehmen, heißt, dass ein anderes Reich, das Reich der Finsternis, gebrochen wurde. Durch Gottes Reich werden wir sozusagen vom einen Reich der Finsternis, in das wir hineingeboren sind, in dem wir bestehen in Rebellion gegen Gott, wir werden hineinversetzt in sein Reich des Lichts. Die Ketten des Bösen wurden gelöst. Dem Tod selbst wurde final in der Auferstehung die Macht genommen. Und deswegen sehen wir immer wieder im Neuen Testament ein anderer Begriff, ein neues Zeitalter. Ein neues Zeitalter, das in Jesus anbricht. Aber die Präsenz des Bösen, ist sie schon voll beseitigt? Nein. Davon muss ich dich nicht überzeugen. Denn du siehst es in deinem Leben und du siehst es in unserer Welt. Dass obwohl Jesus gekommen ist und er gesagt hat, das Reich Gottes ist da, es ist radikal nahe gekommen, zugleich gibt es immer noch so viel Böses. Aber in Jesus und nur in Jesus können wir erkennen durch Glauben, dass wenn wir in ihm sind, dass die letztendliche Macht des Bösen schon gebrochen ist. Auch wenn noch nicht alle Konsequenzen dieses Herrschaftswechsels präsent sind, aber die Macht ist gebrochen, die Macht des Bösen ist gebrochen. Und wie werden wir also Teil dieses Zeitalters? Wir sehen hier im Neuen Testament, wir können Teil des alten Zeitalters sein, des gegenwärtigen bösen Zeitalters, oder Teil des kommenden Zeitalters, dieses Zeitalters, das in Jesus angebrochen wird, angebrochen ist. Und wie werden wir Teil dieses Zeitalters? Es ist ganz einfach. Und wir sehen es ständig im Lukas-Evangelium. Durch Glauben an Jesus, an den König, durch simplen Glauben an Jesus. Und das ist ein Empfangen des Königreiches. Es ist ein Geschenk. Und deswegen ist es eine gute Botschaft, die wir heute noch immer verkündigen. Es ist ein Reich, das verkündigt wird, bis Jesus wiederkommt und alles vollendet wird. Und das sehen wir im zweiten Punkt. Also wir haben gesehen, was ist dieses Reich? Warum ist es gute Botschaft? Und jetzt sehen wir im zweiten, das Reich Gottes breitet sich aus und ganz konkret in der Predigt. In der Predigt. Jesus predigt diese Botschaft. Wenn wir nochmal zurückdenken an Kapitel 4, ist schon eine Weile her, da sehen wir, Jesus gibt seine Debütpredigt sozusagen in seinem Heimatort Nazareth. Er wird dort abgelehnt. Aber er sagt, die Verheißungen, die Versprechen des Alten Testaments, dass das Reich Gottes kommen wird, sie sind da. Jesus sagt, dies ist jetzt heute erfüllt. Das Reich Gottes ist da. Und dann sagt er später in diesem Kapitel, ich muss auch den anderen Städten die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigen, denn dazu bin ich gesandt worden. Also Jesus sagt, tut alle möglichen Wunder und dafür wird er bekannt, aber was sagt er, warum er eigentlich gekommen ist, hier jemand etwas zu verkündigen. Etwas zu verkündigen. Es ist eine Botschaft, für die er gekommen ist. Und das bedeutet, wenn wir die Botschaft Jesu verlieren, ja, wir können all die spektakulären Wunder und Heilungen sehen, die Jesus tut, aber wenn wir die Botschaft nicht haben, dann verlieren wir den Botschafter, dann verlieren wir Jesus und dann verlieren wir das Reich Gottes. Und das bedeutet, dass die Worte Jesu nicht nur Informationen weitergeben, die Worte Jesu geben nicht nur Informationen weiter, sondern es ist durch die Worte, dass das Reich Gottes in unserem Leben anbricht, dass das Reich Gottes in unser Leben kommt. Es ist durch diese Botschaft. Lass mich ein Beispiel dafür nennen, um es vielleicht etwas zu verdeutlichen. An einer der Wiesen am Rhein, wo ich gerne meine Spaziergänge mache, steht ein großes Schild, auf dem steht Grillen verboten. Und dieses Schild, wo drauf steht, Grillen verboten, ist nicht nur eine Auskunft. Wir lesen dieses Schild nicht und sagen, danke für die Information, es ist auch eine Information, aber der Zweck der Sache ist nicht nur eine Information zu geben, sondern um eine Verordnung kundzumachen. Das bedeutet, ich kann mich der Verordnung, die dahinter steht, weil der Gesetzgeber dahinter steht oder wer auch immer es ist, ich kann mich dem nicht entziehen. Egal, ob ich es ignoriere, was ich damit mache, ob es mir egal ist, ob ich mich dran halte oder nicht, ich kann mich der Macht dieser Botschaft, der Macht dieser Ansage nicht entziehen. Warum? Weil es mehr ist als eine Information, es ist eine Verordnung, es ist eine bindende Verordnung. Ich kann nicht wirklich neutral bleiben, wenn ich dieses Schild sehe, das mir sagt, Grillen verboten. Und so ist es auch mit Jesu Ansage, dass Gottes Reich angebrochen ist. Wenn Jesus dir durch sein Wort verkündigt, Gottes Herrschaft ist da. Tue Buße und glaube ans Evangelium, glaube an diese gute Botschaft, dann kannst du nicht neutral bleiben. Dann wirst du dich positionieren. Das heißt, immer wenn du das Evangelium hörst, geschieht etwas. Auch wenn du meinst, dass nichts geschieht. Wir sehen es auch in der Predigt im nächsten Sonntag, wo wir das anhand eines ganz bekannten Gleichnisses nochmal sehen werden, das Gleichnis vom Sämann. Auch dort wird es deutlich, die Botschaft macht immer irgendetwas. Die Botschaft hinterlässt einen Effekt, auch wenn du dich ihr entziehst. Entweder du wirfst dich dem König vor die Füße und sagst, Jesus ist Herr, oder du rebellierst gegen ihn. Wenn du Gottes Wort hörst oder liest, ist es dann die gute Botschaft für dein Leben, dass die Herrschaft Jesu angebrochen ist, die zu Gehorsam führt. Das Wort des Königs ist eine gnädige Einladung, aber es ist auch eine bindende Verordnung. Jesus ist König. Und das muss die Welt hören. Denkt ihr, wenn Jesus König ist, der Sohn Gottes, in dem Gott Mensch wurde, und er sagt, alle Menschen, die diese Botschaft hören und die sie im Glauben empfangen, können Teil dieses Reiches werden, muss diese Botschaft nicht in unsere Welt hervordringen? Als ich studiert habe und in Mainz gewohnt habe, hing in meinem kleinen Studentenzimmer dort ein Zitat an der Wand, oder am Stand, ich weiß nicht mehr, wo es hing. Aber da stand drauf, das einzig wirklich Einzigartige, das die Welt, das die Kirche der Welt geben kann, ist das Evangelium. Das einzig wirklich Einzigartige, das die Kirche der Welt geben kann, ist das Evangelium. Denkt mal drüber nach. Was haben wir als die Gemeinde Jesu, was hat die Kirche der Welt zu bieten, was wirklich einzigartig ist, was nirgendwo anders zu finden ist? Es ist die Botschaft von Jesus. Und deswegen müssen wir aufpassen, dass es nicht etwas anderes ist, was wir zu dem Einzigartigen machen, was uns auszeichnet. Es ist nicht unsere Intelligenz oder Bildung, nicht unsere Macht oder unser Charme oder was auch immer es ist, was wir vielleicht meinen, was uns besonders macht. Es ist der Schatz, den Gott uns anbefohlen hat, sein Evangelium. Und wisst ihr was? Diesen Schatz, diesen unglaublichen Schatz hat Gott uns anvertraut in das, was Paulus irdene Gefäße nennt. 2. Korinther 4, 7 könnt ihr das nachlesen. Da sagt Paulus, wir haben diesen Schatz, das Evangelium in irdenen Gefäßen. Was sind irdene Gefäße? Nicht gerade die allerteuersten, nicht gerade die allerwertvollsten, nicht vielleicht gerade die, die am besten zusammenhalten, sondern vielleicht die, die sehr zerbrechlich sind. Irdene Gefäße, die den wichtigsten und wertvollsten Schatz tragen. Was bedeutet es? Paulus sagt, damit das Vollmaß, das Übermaß der Kraft nicht in uns ist, nicht im Gefäß, sondern in dem, was im Gefäß aufbewahrt ist. Der Schatz, der in irdenen Gefäßen ist. Und das bedeutet für uns, wir sind schwach, wir sind angefochten. Die Gemeinde ist nicht vielleicht der in den Augen der Welt aufregendste Ort, wo es die größten und einflussreichsten Machtdemonstrationen und einflussreichen Gedanken und Ideen gibt, die immer von der Welt wahrgenommen werden. Wenn die Gemeinde auch schwach ist, dann wisst, dass es zu Gottes Plan gehört, damit erkenntlich wird, dass die Größe in der Botschaft liegt und nicht in uns. In der guten Botschaft des Königs, der kam zu herrschen und zu erlösen. Und diese Botschaft ist heute nicht weniger gut als damals. Und diese Botschaft erzeugt eine Gemeinschaft. Das sehen wir im dritten Punkt. Das Reich Gottes formt eine einzigartige Gemeinschaft. In Versen 2 und 3 gibt Lukas uns Einblick in den Kreis, der sich um Jesus bildet. Wenn ich dich besser kennenlernen will, dann hilft ein Blick auf deinen Freundeskreis. Vielleicht nicht das allererste, wonach ich frage, aber irgendwann, wenn ich wirklich wissen will, wem ich da begegne und wenn ich wirklich Einblick in dein Leben haben will, dann frage ich mich irgendwann, mit wem hängst du so ab? Mit wem verbringst du deine Zeit? Wer sind auch die Menschen, die Einfluss auf dich haben? Als ich Emily, meine Frau, kennengelernt habe, war es uns ziemlich wichtig und vielleicht war es irgendwie eine Intuition oder ich hoffe, es war die richtige Prioritätensetzung, aber es war uns wichtig, die Freunde, die wir davor noch nicht kannten, weil wir an anderen Orten gewohnt haben, in zwei verschiedenen Ländern, dass wir unsere Freunde gegenseitig kennenlernen, dass wir so nach und nach kennenlernen, wer sind die Menschen, die Einfluss haben auf den anderen. Wer ist dem anderen besonders wichtig? Was ist die Geschichte dahinter? Warum sind dir diese Menschen wichtig? Wie haben sie dich geprägt? Und was habt ihr gemeinsam? Also wenn die Leute, die vielleicht mich kennenlernen wollen, dann werden sie sehr schnell, wenn sie dieselbe Intuition haben, sehr beeindruckt werden, weil sie sehen ja, dass ich mit euch meine Zeit verbringe. Und dann denken sie, wow, okay, wer mit so einer Gruppe Zeit verbringt, der ist schon sehr beeindruckend. Okay, also hier ein Kompliment an euch alle. Aber es ist so, dass wenn wir jemanden kennenlernen wollen, die Menschen, die sich um uns scharen, die sagen was über uns aus. Und schaut so mal auf Jesus. Seine Gefährten, seine Nachfolger zeigen uns etwas darüber, was Jesus an Menschen tut. Nicht so sehr, wie sie vielleicht ihn beeinflussen, aber vielmehr, wie sie zum Ausdruck bringen, was Jesus an Menschen konkret tut und was es im Leben dieser Menschen auslöst. Und das zeigt uns die einzigartige Gemeinschaft des Reiches Gottes, die wir Gemeinde nennen. Und wir sehen hier drei Aspekte. Erstens, Gemeinde ist notwendig. Wir sehen hier, wo Jesus ist, da ist seine Schar an auserwählten Nachfolgern. Da sind die Menschen, die sich ihm angeschlossen haben. Wo Jesus ist, ist seine Gemeinde. Er zieht von einem Ort zum anderen und Menschen, die ihm nachfolgen, waren bei ihm. Es sind die 12 Jünger, also sein engster Kreis und viele andere und vor allem Frauen. Also in der frühesten Zeit Jesu sammelte er sich schon eine Gemeinschaft. Und an dieser Gemeinschaft sollte sichtbar werden, was ist dieses Königreich ganz konkret? Wie sieht es das Königreich aus? Anhand einer Gemeinschaft sollte veranschaulicht werden, wie im Volk Israel damals, das ist es, was die Gemeinschaft, was die Herrschaft Gottes auslöst. Und wir sehen daran, Gemeinde ist nicht optional. Wir haben schon gesagt, dass die Hoffnung der Welt letztlich in der Gemeinde liegt. Das klingt vielleicht arrogant, aber es ist ein guter Spruch, der immer wieder zitiert wird. Die Hoffnung der Welt ist die örtliche Gemeinde. Warum sagen wir örtliche Gemeinde? Oder die Ortsgemeinde, die lokale Kirche? Weil die Gemeinde ganz konkret in einer sichtbaren Gemeinschaft Fassung nimmt. Das ist nicht irgendwie eine Idee oder eine Vorstellung. Nein, es ist eine konkrete Gemeinschaft, die sich vor Ort bildet. Und warum ist sie die Hoffnung der Welt? Wie können wir uns anmaßen, sowas zu sagen, dass wir die Hoffnung der Welt sind? Nein, es sind nicht wir. Es ist der Schatz, den Gott seiner Gemeinde anvertraut hat. Und das heißt, wenn du Jesus liebst, dann wirst du auch mehr und mehr die Gemeinde lieben. Weil wo Jesus ist, ist seine Gemeinde. Ihr wisst, dass Jesus seinen Jüngern versprochen hat, dass er mit ihnen sein wird, bis ans Ende der Welt. Und es war kein Individualversprechen. Ja, du darfst wissen, Jesus wird auch bei dir sein, wenn du in ihm bist, bis zum Ende der Welt. Aber der konkrete Adressat hier war in erster Linie, es waren die Jünger und aus den Jüngern heraus die Gemeinde. Das heißt, Jesus wird mit seiner Gemeinde bleiben. Also willst auch du sein, wo Jesus ist, dann sei in seiner Gemeinde. Sie ist notwendig. Zweitens ist sie vielfältig. Gemeinde ist notwendig und vielfältig. Lukas zeigt uns hier, was für eine Gruppe sich um Jesus schart. Besonders steht hier eine Gruppe im Fokus, nämlich Frauen. Das werden wir gleich nochmal in einem gesonderten Punkt anschauen. Aber konkret lesen wir hier von Maria, einer Johanna und einer Susanna. Und dann lesen wir noch von vielen anderen. Johanna war, wie wir lesen, vermutlich aus einer höheren, wohlhabenden Schicht, denn sie war Teil des Kreises um König Herod oder Herodes vielmehr. Und das ist interessant, denn Lukas redet eigentlich sehr oft, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, über Arme. Ein ganz wichtiges Thema bei Lukas sind die Armen. Die Armen, die Jesus erreicht und die seine Botschaft annehmen. Aber hier sehen wir das Gegenteil davon. Jesu Botschaft geht bis hin in sozusagen die Führungsschicht. Und es ist ein Bild dafür, wie Jesu Botschaft für alle Menschen ist. Was uns in Gottes Reich zusammenbringt, ist nicht unsere politische Haltung, nicht unser Lebensstil, nicht unser kultureller Hintergrund, nicht unsere sozioökonomische Ressourcenlage, nicht unser Bildungsgrad, nicht unser Geschmack. Keine dieser Fragen, so wichtig sie alle sein mögen für uns persönlich. Nichts davon ist entscheidend, was das Reich Gottes ausmacht. Nichts davon ist letztlich entscheidend. Es ist was absolut Übernatürliches. Und es ist wiederum dieser Schatz in irdenen Gefäßen. Es ist Jesus, sein Werk. Ich gehe in die Gemeinde und muss mir sagen, das sind die Brüder und Schwestern, für die Jesus sein Leben gelassen hat. Das sind die Menschen, für die Jesus sein Leben gegeben hat. Er hat sie geliebt und erlöst. Und mit ihnen bin ich vereint in ihm. Also die Gemeinde ist notwendig, vielfältig und drittens anders. Die Gemeinde ist anders. Ich habe schon gesagt, Frauen hebt Lukas hier besonders hervor. Und das ist entscheidend, denn Jesu Umgang mit Frauen war damals sehr außergewöhnlich. Er ging nicht gerade konform mit den damaligen Sitten. Jesus nahm Frauen offensichtlich in seinen engen Kreis auf. Und das blieb von Bedeutung in die ersten Generationen von Christen hinein. Es ist sehr spannend, wenn man sich Studien zum zweiten Jahrhundert anschaut, also dem ersten sozusagen Jahrhundert nach dem apostolischen Zeitalter, also die allerersten Generationen von Christen, wie prominent Frauen für den christlichen Glauben, für das Christen, für die Kirche von Anfang an waren. Die Forschung sagt uns, dass vermutlich im zweiten Jahrhundert bis zu 2/3 der Christen Frauen waren. 2/3. Und das, und hier kommt das Interessante, obwohl nur 1/3 der Bevölkerung in der griechisch-römischen Welt Frauen waren. Also bei 1/3 Frauen in der Gesamtbevölkerung waren es 2/3 Frauen, also überrepräsentiert sozusagen, überproportional repräsentiert, waren Frauen in der ersten frühen Gemeinde. Und das ist kein Zufall, denn wir sehen, Jesus behandelt Frauen mit besonderer Würde in einer Zeit, in der es nicht normal war. Und er macht sie zu engen Vertrauten. Und das sehen wir letztlich auch am Kreuz, denn wer bleibt am Kreuz bei Jesus, abgesehen von Johannes, seinem Jünger, und von Simon Kyrene vielleicht, der sein Kreuz trägt? Wir sehen Frauen, die am Kreuz mit ihm ausharren. Als Frau, die du Jesus nachfolgst, für alle, die es angeht, als Frau, die du Jesus nachfolgst, lass es mich dir heute Morgen ganz scharf geschliffen sagen, brauchst du keine weltliche Ideologie, die dir Würde schenkt als eine Frau. Deine Identität als Frau musst du dir nicht bestätigen lassen durch etwas, was außerhalb des Evangeliums liegt. Denn wir sehen, in Jesus gibt er dir eine bessere Identität. Und er will dich gebrauchen in seinem Reich als Frau. Und das ist bemerkenswert. Und alles zeigt uns, wie Gott in seinem Reich uns zu etwas Neuem macht. Er schafft uns als neue Menschheit. Er erlöst uns und macht uns Teil seines Königreiches. Und das gilt auch besonders für deine Geschichte. Schau mal darauf, wie Lukas die Vergangenheit dieser Frauen konkret ausdrückt. Er sagt, zum Ausdruck bringt, er sagt, das sind Frauen, aus denen Dämonen ausgetrieben wurden, die geheilt wurden. Und so bleiben die Umstände, aus denen Jesus sie herauserlöst hat, weiterhin als Zeugnis bestehen. Und wenn Gott in deinem Leben gewirkt hat, dann bleibt auch das als ein Zeugnis für andere in der Gemeinde sichtbar. Als Christ bist du ein Zeugnis, ein lebendiger Zeuge dafür, was Gott in deinem Leben getan hat. Und vielleicht denkst du, meine Geschichte ist nicht sehr besonders. Wenn du in Jesus bist und du bist vielleicht darin aufgewachsen oder du hast nicht all die verschiedenen turbulenten Umstände und Dinge, die Gott irgendwie auf wilde Art und Weise getan hat im Leben anderer. Deine Geschichte ist besonders, weil Gott darin die Hauptrolle spielt. Und deine Geschichte ist ein Zeugnis. Und wir alle verkündigen am Ende dieselbe Wahrheit über unser Leben. Wir sagen, wir waren einmal blind und heute sehen wir. Wir waren einmal unerlöst und heute sind wir erlöst. Wir waren einmal fern von Gott und heute sind wir ihm nahe gekommen. Unterschätz nicht Gottes Gaben in deinem Leben. Unterschätz nicht den Wert deiner Geschichte. Und andersrum, kennst du die Geschichten anderer in der Gemeinde? Sonntage geben uns Zeit, Gebetsanliegen auszutauschen, über unseren Alltag zu reden, über unsere Arbeit und uns auszutauschen. Aber könnte diese Zeit uns nicht auch manchmal dazu dienen, zu hören, was hat Gott im Leben des anderen getan? Auch dafür kann unser Austausch an einem Sonntagmorgen wie heute dienen. Also Gottes Reich schafft eine einzigartige Gemeinschaft und letztens sehen wir, Gottes Reich rüstet Diener zu. Worin wir investieren, und ich rede hier über Finanzen, ja, nicht im metaphorischen Sinn, sondern worin wir investieren, zeigt uns, was wir so wirklich wichtig nehmen. Das verstehen wir alle. Ich überlege mir schon länger, zum Beispiel, ein richtig gutes neues Fahrrad zu kaufen. Vielleicht nicht neu, zu toll, aber so richtig gut dennoch. Und damit auch schon so richtig teuer im Vergleich zu den Dingen, für die ich normalerweise so Geld ausgebe. Ziemlich teuer. Ganze schöne Stange Geld. Und wieso sollte ich so viel Geld ausgeben für eine Sache, die mir nicht wirklich wichtig ist? Das macht keinen Sinn. Aber wenn mir was echt wichtig ist, dann schaue ich über das Geld, das ich dafür investieren muss, hinaus. Nehmt eure Beispiele. Denkt jetzt mal für einen kurzen Moment an die Dinge, für die ihr bereit seid, so richtig viel Geld auszugeben. Und dann denkt darüber nach, was sagt es mir darüber aus, was mir wichtig ist. So sieht es auch in unserem geistlichen Leben aus. Am Ende von Vers 3 sehen wir, dass die Frauen sich nicht nur in Jesu Nähe aufhielten, sondern sie dienten Gottes Reich mit ihrer Habe. Eigentlich ist es doch die natürlichste Folge, wenn wir Jesus nachfolgen, dass wir unser Geld dahin legen wollen, wo sein Reich verkündigt wird. Deine Bereitschaft, von deiner Habe für Gottes Reich zu geben, ist ein wichtiger Test, wie es mit deiner Glaubensreife steht. Und nichts gibt uns den Ansporn, freigebig zu sein, auf bessere Weise, als das Reich Gottes. Denn Das Reich Gottes ist ein Geschenk. Genau das sagt Jesus in Lukas 12 später, wo er sagt, fürchtet euch nicht, Herde, kleine Herde, denn es hat dem Vater wohlgefallen, euch das Reich Gottes zu geben. Das Reich Gottes ist eigenartig, darüber vielleicht nachzudenken. Wie kann ein Königreich ein Geschenk sein? Aber genau so verhält es sich. Das Reich Gottes ist nicht was, was wir irgendwie bauen und dann sind wir diejenigen, die darin Macht haben. Nein, es ist was, zu dem uns Zutritt gegeben wird, als ein Geschenk. Durch Glauben an Jesus, wenn wir ihn empfangen, empfangen wir sein Reich. Eigentlich ist das Reich Gottes eine Umschreibung dafür, was das Evangelium tut. Und das Evangelium ist ein Geschenk. Wir sind Empfänger. Und weil wir Empfänger sind, muss das Reich Gottes zu empfangen uns auch einen neuen Blick geben, wie wir unser Geld ausgeben. Überleg dir mal, ich würde dir ein Haus kaufen mit 15 Zimmern, 20, 25. Okay, denkt euch was aus. Ich gebe euch die Gelegenheit, kurz darüber zu träumen. Ich gebe dir ein Haus mit, sagen wir mal, 15 Zimmern in der besten Lage Wiesbadens oder Mainz für die anderen Seite oder beides. Und ich bezahle alles. Alles ist finanziell gedeckt. Und auch dein ganzer Lebensunterhalt, so dass du nicht arbeiten musst. Okay, alles geschenkt. Alles geschenkt. Aber ich gebe es dir mit der Bitte, gib doch anderen davon auch weiter. Okay? All deine Nöte sind gedeckt, aber gib einfach, stelle sicher, dass du anderen reichlich weitergibst. Du musst dich um nichts sorgen, aber sei großzügig. Mit all dem Reichtum, den ich dir gebe, sei großzügig. Dann würdest du dir denken, hoffentlich, warum sollte ich nicht anderen kräftig weitergeben, wenn ich ständig auf dem Kapital, das mir gegeben wird von jemand anderem, für das ich nichts getan habe, stehe letztlich und lebe. Ich genieße es täglich als ein Geschenk. Warum soll ich dann nicht das weitergeben? Es ergibt keinen Sinn. Und so ist es mit dem Leben aus der Gnade Gottes. Gnade Gottes macht uns demütig und macht uns zutiefst froh und zuversichtlich. Die Gnade Gottes gibt uns ein Lebensfundament, auf dem wir Sorgen loslassen können, weil wir wissen, dass wir über die Maßen beschenkt sind. Vom König selber. Wir wissen alle, dass nichts so natürlich aus einem unerlösten und sündigen Herz fließt, als der Wunsch, alles für mich zu haben. Neid und Geiz und das Verlangen zu haben. Das Einzige, was diese Neigung brechen kann, ist Gnade. Wenn Gott es uns erlässt, und das ist das Kreuz, die Botschaft, dass alles erlassen ist, in dem Moment, in dem ich Christus annehme, alles ist vergeben. Und das christliche Leben ist letztlich die Entfaltung, darüber nachzudenken und dankbar zu werden. Und was wir haben, wollen wir nun anderen geben. Und deswegen schau tief und tiefer in Gottes Gnade hinein. Und möge Gott dich dann ausrüsten zu wirklichem Dienst. Amen. Gott, unser Vater, wir beten, dass dieses Reich, das du uns geschenkt hast in deinem Sohn Jesus, dass es all die Früchte in uns bewirkt, die noch nicht da sind oder die noch unterentwickelt sind und die es noch braucht in unserem Leben. Wir beten, dass wir das tun dürfen, tief in deine Gnade hineinzuschauen und tiefer zu sehen, wie tief dein Evangelium geht. Und dass wir dann tief in unsere Taschen und in unsere Zeiten und in all das, was uns gegeben ist, greifen, um es anderen zu geben. Weil du uns gegeben hast in Jesus. Amen.